Hallo und herzlich willkommen zu RevPod, dein Podcast der Justiz NRW zum Jura-Referendariat, produziert vom Oberlandesgericht Hamm. Mein Name ist Christian Walz, ich bin Richter und AG-Leiter und ich darf dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ganz herzlich begrüßen in dieser RevPod-Folge. Ich sitze hier zusammen mit dem Richard Ademer. Hallo Richard.
Hallo.
Richard ist Vorsitzender Richter am Landgericht Münster und hier Ausbildungsleiter und selbstverständlich auch AG-Leiter. Ja, Richard, warum sitzen wir hier?
Damit wir demnächst nie wieder bei einer Klausur am Rand anstreichen müssen, dass der Urteilsstil nicht eingehalten wurde.
Ja, warum nämlich?
Ja, weil man in den Klausuren verständlicherweise in Urteilsklausuren oder Beschlussklausuren ganz oft den Gutachtenstil sieht, den wir ja im Studium auch 5 Jahre lang uns reingetrümmert haben und von dem man sich so ungern verabschiedet.
Warum?
Weil er uns ins Blut übergegangen ist.
Ja, und warum ist das so?
Jetzt verlangst du eine Begründungstiefe, die ich vielleicht nicht liefern kann.
Die schwierig zu erreichen ist. Ja, aber dieses Warum ist ja eigentlich immer schon.
Achso, okay, ja. Ich muss jetzt antworten mit weil. Weil wir das in jeder Klausur anwenden mussten im Studium.
Und dieses ewige Warum und Warum ist ja eigentlich diese goldene Leitfrage, genau, an der wir uns immer entlanghangeln, wenn es um den Urteilsstil geht.
Genau, weil wir da, und das ist das Entscheidende, jetzt hauen wir gleich die wichtigste Erkenntnis direkt an den Anfang, immer mit dem Ergebnis anfangen.
Genau, immer das Ergebnis und dann die Begründung. Und übrigens, du hast den Gutachtenstil angesprochen. Man sieht daran, finde ich, wie vernebelt man durch das Studium wird, weil ich finde, im Alltag ist der Urteilsstil ja viel normaler.
Ja, klar.
Man wird was gefragt und sagt das Ergebnis. Genau. Ne? Man fängt jetzt nur, hast du heute Lust, Pizza zu essen? Und
ich könnte überlegen, ich müsste mal darüber nachdenken, ich habe nichts anderes vor, also habe ich Zeit. Genau, so würde man es nicht machen, so würde man sagen, ja, ich kann.
Ja oder nein, aber dieses abwägende Herantasten in allen Richtungen, das ist ja eigentlich etwas, was uns eher schwerfällt in der Alltagskommunikation, aber das lernen wir dann in- und auswendig durch das Studium und dann können wir auf einmal keinen Urteilsstil mehr richtig, wenn wir eigentlich Urteilsstil anwenden müssten in den Klausuren.
Fachidioten.
Genau, ganz so drastisch ist es natürlich nicht, aber das ist ein ganz, ganz wesentlicher Baustein für gute Urteilsklausuren.
So ist das.
Das gehört mit zu dem praktischen Geschick, der, so ist auch der Wortlaut des Juristenausbildungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen, der da abgeprüft wird.
Genau, und der Stil ist nicht unwichtig, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Klar ist das A und O immer noch der Inhalt der Klausur und die richtige Lösung, wenn es geht, oder eine vertretbare Lösung zu finden. Aber der Stil ist was Bedeutendes, weil nun mal in aller Regel die Praktika diese Klausuren korrigieren oder im zweiten Examen sogar ja immer Praktika, aber vor allen Dingen in aller Regel Richter oder sehr viele Richter korrigieren und Richterinnen korrigieren die Klausuren. Und denen fällt es sofort auf, wenn ein nicht angemessener Urteilsstil.
Ja.
Angewandt wurde. Und dann stößt das gleich sauer auf und bewusst oder unbewusst gibt es dann schon gleich kleine Striche.
Das ist die Tiger-Theorie. Die Tiger-Theorie.
Ja, die kenne ich nicht.
Weil das einen anspringt sofort.
Achso, ja, okay.
Das springt einen sofort an, wenn dieser Stil nicht stimmt. Und also, so, jetzt kann ich nur von mir sprechen, aber ich als Praktiker bin mir nicht immer ganz so, also ich bin nicht immer ganz so souverän und sicher, was jetzt die einzelnen Verästelungen der bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung im Mehrpersonenverhältnis anbelangt. Aber wenn jemand den Urteilsstil nicht beherzigt in einer Urteilsklausur, das fällt mir direkt auf.
Ja,
da muss man nicht lange drüber nachdenken. So, jetzt erstmal der Ausgangspunkt. Wo ist eigentlich der Urteilsstil angelegt? Dafür haben wir eine gesetzliche Regelung zum Urteil. Das ist unser schöner Paragraph 313 Absatz 3 ZPO. Ich lese den einmal kurz vor. Die Entscheidungsgründe enthalten eine kurze Zusammenfassung der Erwägungen, auf denen die Entscheidung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht beruht. Wir begründen also in unseren Entscheidungsgründen, worauf der Tenor unserer Entscheidung beruht. Und dieses Beruhen ist ganz entscheidend, weil wir gehen immer folgendermaßen vor. Wir stellen das Ergebnis dar, dann die Begründung. Worauf beruht das Ergebnis? Mhm. Das ist immer die Herangehensweise. Ergebnis, Begründung, Ergebnis, Begründung. Und vielleicht um das jetzt, oder mit anderen Worten, alle Ausführungen, die das Ergebnis nicht stützen, die sind nicht entscheidungstragend.
Genau, die nicht tragenden Erwägungen und die lassen wir weg.
Genau, die lassen wir weg, die gehören gegebenenfalls in ein Gutachten, aber nicht eben in den Entscheidungsrunden.
Wobei wir gleich dazu kommen, dass das in der Klausur manchmal schwierig ist, sich von den nicht tragenden Erwägungen zu trennen.
Genau, darauf werden wir noch eingehen. Genau. Das ist, gehört übrigens auch zu den Fragen, die mir, glaube ich, am häufigsten gestellt werden, wie man mit solchen Situationen umgeht.
Mir auch, ja.
Auch in der Praxis hält man sich nicht sklavisch dran. Also ganz klassisch natürlich die Urteile des Bundesgerichtshofes, die enthalten häufig auch, nicht häufig, aber regelmäßig obiter dicta, das heißt Ausführungen, die nicht entscheidungstragend sind. Das ist auch zulässig und vollkommen richtig, weil der Bundesgerichtshof natürlich auch eine andere Funktion hat in unserem Rechtsgefüge. Aber auch Instanzgerichte brechen da manchmal aus.
Ich kann mich davon auch nicht freimachen. Ich habe immer das Bedürfnis, das, was die Parteien angesprochen haben, irgendwie zu bedienen. Und merke auch, dass ich manchmal zum Schwafeln neige und im Nachhinein betrachtet den einen oder anderen Satz hätte weglassen können. Aber gut, in der Klausur müssen wir uns versuchen, es fachlich richtig zu machen, genau.
Dann dröseln wir einmal kurz auf, was genau richtiger Urteilsstil ist. Wir haben schon gesagt, immer Ergebnisbegründung. Wenn man das so ein bisschen aufsplitten will, ist das so ein 3-4-Schritt, je nach Zählung. Also man sagt erst das Ergebnis, dann kommt die Definition. Dann gegebenenfalls das Zwischenergebnis, das ist so ein bisschen eine Stilfrage.
Kann man auch mal weglassen vielleicht.
Genau, und dann die Subsumption.
Genau, das ist die Arbeit am Fall, die sehr wichtig ist.
Und wenn man dem gegenüber mal den Gutachtenstil abstrakt erklärt, also dieser Also-Stil, der Schlussfolgerungen darstellt, dann fängt das immer an mit dem Obersatz, was bei uns im Urteilsstil das Ergebnis ist, ist hier der Obersatz.
Genau, da wo man eine Frage aufwirft, das genau, könnte ne? so sein.
Könnte, ja. Dann die Definition, die haben wir im Urteilsstil auch.
Auch an der Stelle.
Genau. Und dann die Subsumption und schließlich das Ergebnis. Das Ergebnis im Gutachtenstil sieht man also, kommt ganz zum Schluss.
Genau.
Und im Urteilsstil steht das ganz am Anfang. So, das war jetzt ein bisschen abstrakt. Ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht. Selbstverständlich aus dem Sachenrecht. Also, im Urteilsstil. Der Kläger hat einen Anspruch auf Herausgabe des Pferdes aus 985 BGB. Das ist unser Ergebnis.
Mhm.
Danach kann der Eigentümer vom Besitzer, der kein Recht zum Besitz hat, die Herausgabe der Sache verlangen.
Und wo bemerkt das danach? Das ist jetzt quasi die Definition dieser Norm, die du gerade genannt hast, ne? Diese 985er Norm. Und dann, ja, definieren wir quasi, was es danach voraussetzt.
Ja, hier ist praktisch die Norm schlichtweg abgeschrieben. Manchmal hat man natürlich Rechtsbegriffe, wo man die Definition aus dem Kopf sozusagen zu Blatt bringen muss. Hier ist das einfacher. Dann kann man, wenn man möchte, ein Zwischenergebnis bringen. Diese Voraussetzungen liegen hier vor.
Mhm.
Und dann geht's weiter. Der Kläger ist Eigentümer des Pferdes. Und der Beklagte ist im Besitz des Pferdes und hat kein Recht zum Besitz. Und da kann man gegebenenfalls dann noch weiter begründen, weil ...
Genau, das ist so der klassische Stil. Und wie du gerade sagst, wenn wir weiter begründen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Problem beim Punkt Eigentum hat, muss man jetzt an dem Punkt Eigentum den Urteilsstil wieder anwenden. Ne?
Genau.
Er ist Eigentümer. Eigentum setzt voraus oder er könnte sein Eigentum erlangen, oder nicht, schon wieder falsch. Ne? Er hat sein Eigentum erlangt durch Übereignung, gemäß § 929. Das setzt voraus. Und so weiter. Dann geht es wieder los.
Ne? Ja. Man bezeichnet das auch als Denn-Stil, weil man diese Sätze mit Denn aneinander reihen kann. Haben wir, glaube ich, vorhin gerade auch schon gesagt. Ne?
Weil, hatte ich, glaube ich, gesagt.
Weil geht ja auch, aber zum Beispiel in unserem Beispiel könnte man sagen, denn der Kläger ist Eigentümer des Pferdes. Denn der Herr Schmidt hat ihm das Pferd übereignet. Denn Herr Schmidt hat dem Kläger das Pferd übergeben und sie waren sich einig, dass das Eigentum an dem Pferd übergehen sollte. Und Herr Schmidt war auch zur Verfügung berechtigt. Denn Herr Schmidt war selbst Eigentümer des Pferdes, denn er hat es seinerseits übereignet bekommen und so weiter und so fort. Das macht man natürlich nicht, das ist schlechter Stil, die ganze Zeit denn zu sagen, aber als Kontrolle,
gedanklich.
Genau, kann ich zu Beginn meines Satzes das Wörtchen denn setzen, falls ja, funktioniert der Urteilsstil hier.
Genau.
Umgekehrt ist es bei Gutachtenstil das also, ne? Also, und zum Beispiel jetzt, wenn man das jetzt mit 985 macht, könnte es folgendermaßen lauten im Gutachtenstil. Der Kläger könnte gegen den Beklagten einen Anspruch auf Herausgabe des Pferdes aus 985 haben. Das ist unser Obersatz, die Frage, die wir aufwerfen. Nach 985 kann der Eigentümer vom Besitzer, der kein Recht zum Besitz hat, die Herausgabe der Sache verlangen. Das ist wie oben gerade. Und dann geht's weiter mit der Subsumption. Der Kläger könnte Eigentümer des Pferdes sein. Das müsste man dann halt weiter begründen. Und dann gegebenenfalls, der Beklagte ist im Besitz des Pferdes und hat kein Recht zum Besitz. Also hat der Kläger gegen den Beklagten einen Anspruch auf Herausgabe des Pferdes aus 985 BGB.
Genau.
Das ist dieser Also-Stil. Am Ende steht da das Ergebnis verknüpft mit dem Wörtchen Also.
Und wir müssen halt aufpassen in der Klausur. Das ist eben durchaus eine Anstrengung und eine besondere Leistung, dass man es schafft, die ganze Urteilsklausur über den Stil mit dieser Denn-Struktur quasi zu halten und nicht plötzlich, wie es mir gerade auch passiert ist, in den Gutachtenstil wieder zu verfallen. Ne? Das ist eben nicht so einfach.
Gerade diese kleinen Wörtchen wie also, somit, folglich, daher, demzufolge, mithin, das sind alles Wörter, ich weiß gar nicht, was der grammatikalische Ausdruck für diese Wörter.
Oh, jetzt bin ich auch überfordert.
Wörterchen? Das sind unsere Gutachtenwörterchen. Ich habe keine Ahnung.
Ich bin auch kein Germanist. Nein, ich weiß es auch nicht, wie man das nennt, aber.
Auf jeden Fall diese kleinen Wörtchen. Wörterchen. Wörterchen ist ja ein total dummes Wort, merke ich gerade. Also diese kleinen, wenn schon Wörtchen.
Wörtchen.
Also diese kleinen Wörtchen.
Hammer Wörtchen, ja.
Mit denen ist die Bedeutung verknüpft, dass man eine Schlussfolgerung jetzt darstellt. Und das widerspricht dem Urteilsstil.
Das ist nicht Begründung.
Genau, das ist keine Begründung, sondern eine Schlussfolgerung. Beim Urteilsstil haben wir ja das Ergebnis ganz am Anfang schon stehen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, das jetzt gerade hörst, du wirst dir wahrscheinlich, also dir wird dieser Unterschied abstrakt klar sein. Also ich denke, theoretisch hat da kaum jemand große Probleme, das nachzuvollziehen. Aber dann in der Umsetzung, was ich zum Beispiel ganz häufig lese, ist am Ende im Urteilsstil dann doch noch so einen schlussfolgernden Satz zum Beispiel. Also die Klage ist begründet, der Kläger hat einen Herausgabeanspruch aus 985 auf Herausgabe des Pferdes, weil er ist Eigentümer und der Beklagte hat kein Recht zum Besitz und ist Besitzer und so weiter. Und dann steht am Ende
nach alledem besteht der Anspruch aus 985.
Genau.
Das ist dann wieder eine Schlussfolgerung.
Genau, ne? Nach alledem besteht der Anspruch oder nach alledem war der Klage stattzugeben.
Die Verlockung ist groß. Ich möchte mich davon auch nicht freimachen in der Praxis, aber es ist nicht richtig. Es ist eine Durchbrechung des Urteils.
Ja, man hat so das Bedürfnis, wenn man diesen langen Subsumptionsschritt schreibt, dann noch irgendwie die Klammer zuzumachen, da irgend so ein Schleifchen dran zu machen, weil in unserem Urteilsstil, wenn wir uns das nochmal vor Augen führen, der letzte Schritt ist ja die Subsumption. Mhm. Danach kommt kein Ergebnis. Das steht ja schon oben. Aber man hat so ein Bedürfnis, da noch so einen letzten Schliff dem zu verpassen. Und
ja, gerade wenn die Prüfung 2-3 Seiten lang war, ne? Dass man so das Bedürfnis hat, das nochmal zu schließen, bei welchem Punkt waren wir gerade eigentlich, will ich dir nochmal klar machen. Nee, darf man nicht, braucht man nicht.
Ja, und da muss man sich eben disziplinieren. Andererseits, das ist natürlich ein Fehler, weil es nicht dem Urteilsstil entspricht. Man sollte es jetzt allerdings auch nicht überbewerten. Also wir wollen auch keine Angst oder Sorge hier verbreiten. Wenn man das jetzt macht, ja, wenn sonst alles stimmt, dann ist das in der Gesamtbetrachtung zu vernachlässigen.
Ich glaube, der Satz wird keinem das Genick brechen. Und ich finde es wichtiger, dass man sich diszipliniert, nicht in der Prüfung zum Beispiel mal auf einmal wieder so einen Satz rauszuhauen. Deshalb ist zu prüfen, ob. Oder deshalb ist Frage, ob. Das sehe ich oft in Klausuren. Dass eigentlich der Urteil eingehalten wurde. Und dann kommt jetzt so ein ganz problematischer Punkt. Und dann kommt der alte Gutachtenimpuls wieder. Zu prüfen ist folglich, ob. Und dann ist es plötzlich wieder Gutachtenstil. Und dann, das fällt einem dann mitten in der Prüfung dann schon deutlicher auf. So ein Schlusssatz, ich glaube, den verzeiht einem der Prüfer. Aber das ist tatsächlich eine Frage der Disziplin und das muss man trainieren.
Ja, wir können das nochmal trainieren, auch wieder mit dem 985er Beispiel. Mhm. Und zwar, wir können das mal veranschaulichen, auch immer mit dieser Gegenfrage, warum? Ich mache jetzt mal das Ergebnis. Der Kläger hat einen Anspruch auf Herausgabe des Pferdes aus 985 gegen den Beklagten.
Warum?
Ja, weil der Kläger Eigentümer des Pferdes ist.
Warum?
Ja, der Kläger hat das Pferd nämlich von dem Herrn Schmidt übereignet bekommen.
Wie? Warum?
Ja, Herr Schmidt und der Kläger waren sich eben einig, dass das Eigentum auf den Kläger übergehen soll. Und Herr Schmidt hat das Pferd dem Kläger auch übergeben und er war selbst zur Verfügung berechtigt.
Warum war er zur Verfügung berechtigt?
Er war selbst Eigentümer. Er hat das Pferd nämlich geerbt von seiner Mutter.
Oh, okay. Ja. Aha.
Aha, ja genau. Ja. Irgendwann
hört es auf. Man kann ja theoretisch immer warum weiterfragen. Weil spätestens wenn man ein Kind hat, weiß man, dass die Warum-Fragen unerschöpflich sind.
Genau, da haben Eltern einen Vorteil bei der Anwendung des Urteilsstils. Alle Eltern, die schon mal durch die Warum-Phase der Kinder gegangen sind, wissen, wie man damit umzugehen hat.
Genau.
Zwischendurch zweifelt man dann auch nicht immer noch irgendwie an seinem Ergebnis. Also was du schon gesagt hast, so fraglich ist oder zweifelhaft oder könnte.
Könnte, würde, hätte, dürfte.
Das würde unser vorangestelltes Ergebnis wieder in Frage stellen und das entspricht nicht dem Urteilsstil.
Genau. Und solche Wörter wie könnte, dürfte widersprechen auch der Tatsache, dass wir als Richterin oder Richter gerade entscheiden. Ne? Wir treffen ja die Entscheidung und wir überlegen nicht noch, was wir tun, sondern wir haben die Entscheidung getroffen. Ja, genau. Und wir haben dann die Entscheidung getroffen und begründen sie. Und deswegen verbieten sich so Wörter wie könnte, dürfte, weil das ja wieder ein Zaudern ist, ein Infragestellen ist. Nein, wir haben entschieden und begründen das jetzt.
So viel erstmal zum Urteilsstil allgemein. Wollen wir mal auf diese Situation eingehen, wo bei strenger Anwendung des Urteilsstils man sich vielleicht Klausurprobleme abschneiden könnte?
Ja, das ist manchmal in den Klausuren, schreiben die Anwälte Rechtsansichten zu verschiedenen Problemen, wie zum Beispiel bei 985 zum Eigentumsübergang, oder wir können mal ein Beispiel vielleicht aus dem Zwangsvollstreckungsrecht nehmen. Mhm. Wenn wir da mal ein Beispiel aus der Drittwiderspruchsklage nehmen, wo dann beispielsweise ein Interventionsrecht behauptet wird, das Eigentum, und dann streiten die Parteien darüber, ob der Kläger tatsächlich Eigentümer der gepfändeten Sache geworden ist. Und es gibt ja noch einen zweiten Prüfungspunkt bei der Widerspruchsklage. Wir können da auf unsere Folge verweisen, die wir dazu schon gemacht haben. Nämlich, man braucht nicht nur als Kläger ein Interventionsrecht, sondern es dürfen auch keine Einwendungen dergestalt bestehen, dass der Beklagte dem Kläger entgegenhalten kann, hey, mal, auf das Interventionsrecht darfst du dich nicht berufen, zum Beispiel aufgrund von Treu und Glauben oder eben zum Beispiel, weil du das Interventionsrecht anfechtbar erlangt hast. Und da gibt es halt Klausuren, wo sehr streitig ist, ob das Interventionsrecht, zum Beispiel Eigentum, tatsächlich besteht. Aber dann, wenn man weiterprüft, kommt man außerdem zu dem Ergebnis, dass das Anfechtungsrecht greift und das Eigentum anfechtbar erlangt wurde, sodass die Klage schon deshalb unbegründet ist, sodass es im Grunde nicht mehr darauf ankommt, ob er tatsächlich Eigentümer geworden ist oder nicht. Und wenn dann die Parteien dabei ganz lange drüber gestritten haben und man das dann auch geprüft hat gedanklich, dann fällt es einem sehr, sehr, sehr schwer, das nicht mehr anzusprechen. Aber nach dem strengen Urteilsstil müsste man eigentlich schreiben, es kann hier dahinstehen, ob er Eigentümer geworden ist, denn jedenfalls hat er das Eigentum anfechtbar erlangt.
Genau.
Und dann müsste man denn weiterprüfen. Mhm. Und das Eigentum müsste man theoretisch dann gar nicht weiter vertiefen. Und das fällt einem halt schwer, das wegzulassen, weil man es natürlich gedanklich geprüft hat und es auch ein Schwerpunkt der Anwaltsschriftsätze war.
Ja, jetzt hast du die Latte erstmal schon mal hochgesetzt, ja, was das Beispiel anbelangt, weil das ist ja vor allem Thematik der fortgeschrittenen Arbeitsgemeinschaft. Ja, deswegen würde ich gerne noch ein Beispiel ergänzen, das vielleicht auch für Anfängerinnen und Anfänger noch einfacher nachzuvollziehen ist. Und wir bleiben wieder im Sachenrecht, oder? Sachenrecht ist doch total.
Das ist total, ist ja total ganz einfach. Nein, das war ein Scherz.
Mehr Liebe fürs Sachenrecht.
Aber jeder ist mit dem Sachenrecht jedenfalls schon vertraut.
Ja, es geht wieder ums Eigentum. Und zwar auch mal wieder bei so einer Herausgabeklage nach 985. Da brauchen wir ja das Eigentum des Klägers. Und angenommen, wir haben mehrere Erwerbsvorgänge, die zu dem Kläger hinführen. Also A übereignet an B, B an C und C dann an den Kläger. Und was die Erwerbsvorgänge zwischen A und B und B und C anbelangt, da können Rechtsprobleme, Klausurprobleme liegen. Auf die kommt es allerdings gar nicht an, wenn der Kläger jedenfalls gutgläubig von dem C das Eigentum erworben hat. Also ich hatte eine Klausur, da gab es ein Problem, ob in der Übereignung A an B, ob der B gutgläubig gewesen ist im Hinblick auf ein Kraftfahrzeug, weil er sich die Zulassungsbescheinigung Teil 2 nicht hat vorlegen lassen.
Die kenne ich heute, Klausur, ja.
Ja, ne, also genau, und nochmal materiellrechtlich zur Wiederholung, wenn man ein Gebrauchfahrzeug erwirbt und man lässt sich die Zulassungsbescheinigung Teil 2 nicht vorlegen, dann ist man bösgläubig im Sinne von 932 BGB. Aber für die Klausur kam es darauf eigentlich nicht an, weil der Kläger hatte jedenfalls gutgläubig von C erworben.
Genau.
Und ja, das sind so Geschichten, was macht man da? Da streiten so zwei Prinzipien gegeneinander. Einerseits der Urteilsstil, angelegt in 313 Absatz 3 ZPO. Andererseits so ein klausurtaktisches Prinzip, nämlich das Echo-Prinzip. Also wir versuchen, dass alles, was aus der Klausur an Problem schallt,
ja,
was man hören kann, dass das einen Widerhall in unserer Klausur findet. Wenn die sich wie die Kesselflicker über den Erwerbsvorgang zwischen A und B streiten, dann dürfte klausurtaktisch klar sein, wir schreiben dazu etwas in die Klausur.
Man hat ja manchmal vielleicht die Sorge, dass ein Gesichtspunkt zwar vielleicht nicht tragend ist, aber in den Lösungshinweisen, die die Prüferinnen und Prüfer bekommen, erwähnt ist und vielleicht sogar ausgeführt und geprüft ist. Und man hat dann die Sorge, etwas nicht anzusprechen, was die Prüferinnen oder Prüfer aufgrund der Vermerke vielleicht erwarten, und um ein Häkchen zu setzen.
Bei der Frage, wie man mit solchen Situationen umgeht, würde ich vorschlagen, man schaut erstmal kurz einmal in den Bearbeitervermerk der Klausuren. Die in Nordrhein-Westfalen lauten zum Beispiel, also sehr oft lauten die folgendermaßen: Kommt die Bearbeitung ganz oder teilweise zur Unzulässigkeit der Klage, so ist insoweit zur Begründetheit in einem Hilfsgutachten Stellung zu nehmen. Manchmal lauten die Bearbeitervermerke auch: Auf alle von den Parteien aufgeworfene Rechtsfragen ist gegebenenfalls hilfsgutachterlich einzugehen. Und dann habe ich noch eine dritte Version dieses Bearbeitervermerks gefunden, die ich eigentlich am besten finde und die jüngeren Datums ist. Das betrifft eine Verkehrsunfallsklausur. Auf die Verursachungsbeiträge des Klägers sowie des Beklagten zu 2 ist auch dann, gegebenenfalls ergänzend im Rahmen der Entscheidungsgründe, in Klammern obiter dictum, oder hilfsgutachterlich, einzugehen, wenn die entsprechenden Ausführungen die Entscheidung nicht tragen. Mhm. Und diesen letzten Bearbeitervermerk finde ich am besten, weil der uns die Tür dazu öffnet, dass wir zulässigerweise ein obiter dictum machen, also nicht entscheidungstragende Ausführungen schreiben.
Ja, wobei ich es da zum Beispiel gar nicht so einfach fand zu entscheiden, wo macht man das? Ich habe auch mal so eine Klausur gesehen. Schreibt man das schon in dem Urteil oder eben nachher in einem Hilfsgutachten?
Aber das obiter dictum?
Ja.
Aber hier ist das ja zweigleisig. Da steht ergänzend im Rahmen der Entscheidungsgründe, in Klammern obiter dictum, ja, oder hilfsgutachterlich.
Achso, ja, genau.
Und das obiter dictum macht man einfach an der Stelle, würde ich sagen, im Urteil, wo es sich anbietet. Also bei dem Erwerbsvorgängen, bei der Herausgabeklage, wo wir das Eigentum prüfen, würde ich wieder vorschlagen, man geht chronologisch vor, prüft die Eigentumserwerbsvorgänge und auch wenn die Ausführungen, was den Erwerbsvorgang B von A anbelangt, nicht entscheidungstragend sind, führt man das da halt an dieser Stelle aus.
Mhm. Mein Lieblingsbearbeitervermerk ist der zweite, wo drin steht, dass man zu allen aufgeworfenen Fragen gegebenenfalls hilfsgutachterlich Stellung nehmen kann, wie der einem die größtmögliche Freiheit lässt, ne, dann kann man so ganz guten Gewissens in das Urteil wirklich nur die tragenden Erwägungen, ja, reinschreiben und alle anderen angesprochenen Punkte, die man für nicht tragend oder unerheblich hält, weglassen, mhm, weil man weiß, ich teile den Prüfer ja nachher noch im Hilfsgutachten mit, dass ich die Probleme erkannt und auch lösen kann, erkannt habe und lösen kann. Und das finde ich das Beruhigendste, weil man da irgendwie überhaupt keine Sorgen hat. Ach, komme ich vielleicht an einen Prüfer, der zwar aber Sätze, wir kommen da gleich mal zu, oder das, damit kann da hinstehen, nicht so gut findet. Und ich hätte das, glaube ich, als am beruhigendsten empfunden. Leider gab es zu meiner Zeit diese Bearbeitervermerke noch nicht.
Also du würdest die reine Lehre an dieser Stelle dann vertreten im Urteil. Du würdest sagen, ob B von A Eigentum erworben hat, kann dahingestellt bleiben, denn der Kläger hat jedenfalls gutgläubig von C Eigentum erworben. Oder bei dem Fall mit der Drittwiderspruchsklage, es kann dahingestellt bleiben, ob ein Interventionsrecht besteht, denn es greift jedenfalls die Einrede der Anfechtbarkeit. Und dann würdest du das Urteil runterschreiben und am Ende die Unterschriftzeile und danach würdest du praktisch das Hilfsgutachten anfügen, wo du auf den Punkt eingehst, den du oben im Urteilsstil nicht ansprechen konntest.
Genau, wenn der Bearbeitervermerk so ist wie das zweite Beispiel, würde ich das so machen. Schwieriger wird es dann eben, wenn der Bearbeitervermerk diese Freiheit nicht lässt, ne? Ja, wenn der dazu nichts sagt.
Genau. Ich finde die Herangehensweise auch total gut und mit diesem, das ins Hilfsgutachten zu packen, weil ich persönlich aus Praktikerperspektive, ich finde es schon sehr elegant und schön, wenn man diesen Urteilsstil sehr strikt und sehr ernst nimmt. Deswegen finde ich, habe ich da auch viel Sympathie mit. Andererseits finde ich so doof, Hilfsgutachten zu machen. Das, ja, finde ich stilistisch auch irgendwie doof. Dann würde ich lieber ein obiter dictum machen wollen.
Ja, und wenn der Bearbeitervermerk nicht mal das ermöglicht, sondern zum Beispiel wie der erste Fall nur im Falle der Unzulässigkeit der Klage, ja, das Hilfsgutachten freigibt, dann hat man ja gar nicht diese Möglichkeit. Und dann steht man in einem Konflikt, ne, über den wir gerade gesprochen haben. Mache ich ein Urteil der reinen Lehre und schreibe nur die tragenden Erwägungen und mit der Folge, dass ich mich dann mit den anderen streitigen Diskussionspunkten der Anwälte nicht beschäftige oder nicht adäquat beschäftige, oder durchbreche ich dann ausnahmsweise den puristischen Urteilsstil, indem ich zum Beispiel dann eben doch ganz kurz was zu den nicht tragenden Erwägungen sage. Und ja, darüber können wir vielleicht kurz reden. Das ist nämlich dann eine, genau, Kunst, das so zu machen, dass einem das nicht angekreidet wird.
Ja,
ne?
Also nochmal, das ist wirklich dieser Fall, der Bearbeitervermerk lässt entweder kein Hilfsgutachten zu oder zum Beispiel, was sehr häufig vorkommt, nur für den Fall der gegebenenfalls auch nur teilweisen Unzulässigkeit der Klage. Dann hat man diese Situation. Und genau, auch da bin ich dann wiederum Vertreter der reinen Lehre. Es ist, finde ich, am richtigsten, wenn man dann dazu nichts schreibt, sondern im strikten Urteilsstil das zum Beispiel dahingestellt bleiben lässt. Aber
ich habe dann immer, also ich hatte für mich persönlich immer die Sorge damals, dass dann ein erheblicher Punkt von mir nicht angesprochen wird, der vielleicht vom Prüfer dann doch gelesen werden möchte. Man weiß es ja nie so genau, ne? Ja. Und deswegen habe ich mich dann habe ich mir damit geholfen, dass ich diese Hilfskrücken benutzt habe, zum Beispiel dieses Zwar-Aber-Konstrukt.
Ja.
Zwar ist er Eigentümer, ich komme jetzt mal auf meinen 77er Fall zurück, zwar ist er Eigentümer, da er das Eigentum durch Übereignung des B und so weiter nach 992 erlangt hat, aber er kann sich nicht darauf berufen, da er es anfechtbar erlangt hat. Irgendwie sowas zum,
genau,
Beispiel. Ne?
Oder in meinem Beispiel, zwar hat B von A kein Eigentum erlangt, weil er bösgläubig gewesen ist, aber der Kläger hat von C gutgläubige Eigentum erworben gemäß und so weiter.
Genau. Oder eben, wenn man das so macht mit dem, es kann dahinstehen, ob, dann eben vielleicht doch noch ein, zwei Sätze dazu schreiben. Das Problem ist immer, dass man dann Gefahr läuft, dass der Prüfer nicht erkennt, dass man als Klausurerstellerin oder Ersteller gesehen hat, dass es nicht tragend ist, was man da schreibt. Mhm. Und das ist ja eben die Leistung, die beim Urteil abgefragt wird.
Ja.
Und darum muss man, wenn man diese Hilfskrücken benutzt, über die wir gerade gesprochen haben, das mit der absolut gebotenen Kürze machen,
genau,
um klar zu machen, ich habe gesehen, dass das nicht tragend ist, deswegen habe ich auch zwar aber geschrieben, ne? Mhm. Aber ich habe vor allen Dingen auch nur ganz kurz gehalten, denn entscheidend ist das, was ich jetzt schreibe, das Tragende. Und das ist eine, ja, das ist eine Kunst, dass man das eben sehr
knapp hält. Das muss man üben, ja. Das sollte man nicht ausufernd machen, weil sonst entwickelt sich das zu einem verkappten Gutachten. Also diese Zwar-Aber-Sätze sind auch genau genommen Gutachtenstil, weil dieser Teil, der nach Zwar kommt und vor Aber, der ist nicht entscheidungstragend und gehört deshalb genau genommen nicht zum Urteilsstil.
Aber ich würde eben sagen, dass ja von den Prüferinnen und Prüfern im Regelfall geduldet wird,
ja,
wenn er durch die gebotene Kürze zeigt, die Klausurerstellerin, der Klausurersteller hat erkannt, was tragend ist und hat erkannt, dass es eigentlich nicht tragende Erwägung ist. Wenn das rüberkommt, ist es unproblematisch und dann hat man auch nicht die Sorge, dass man etwas nicht angesprochen hat, was die Prüferin oder Prüfer vielleicht lesen
wollen. Ja, dafür spricht ja auch, dass wir in der Praxis ganz häufig auch diese Zwar-Aber-Sätze anwenden.
Hm, tue ich
auch,
nicht.
Auch in den instanzgerichtlichen Urteilen. Also das hat schon eine gewisse Praxisverbreitung, diese Art und Weise.
Genau.
Das heißt, um es mal zusammenzufassen, diese Klausursituation, die, wir können mal ein zusammenfassendes Beispiel, vielleicht noch ein drittes Beispiel bringen, nämlich bei Zustellung hat man das häufig auch.
Ich weiß, was du meinst.
Ja, dass zum Beispiel problematisch ist, ob eine Zustellung wirksam ist nach 178 Absatz 1. Ziffer 1 ZPO zum Beispiel hat man eine Ersatzzustellung nach dieser Norm. Das ist vielleicht deshalb problematisch, weil das zuzustellende Schriftstück einer Person übergeben worden.
Der 16-jährigen Nichte, die auf das Haus aufgepasst hat.
Genau, der 16-jährigen Nichte. Frage ist das jetzt eine, jetzt muss ich selbst mal in den Wortlaut reingucken, nicht, dass ich mich zu sehr verhaspel. Eines
erwachsenen Familienangehörigen steht meines Wissens in der Gesetzesnorm.
Nein, jetzt machen wir den Live-Check, ob hier Richard das richtig, eine erwachsene Familie, genau, erwachsen ist ja noch so ein Problem, der kommt genau nicht auf 18 Jahre.
Genau, der kommt
ja
auf die,
ja, du hast recht,
auf die sittliche und geistliche Reife an. Und
du für ein Nerd bist, ey. In der Wohnung einem erwachsenen Familienangehörigen. Ja, wie ist das genau?
Hat keiner gesagt.
Wenn das dann der 16-jährigen Nichte übergeben wird, ist das eine erwachsene Familienangehörige.
Und oftmals kann das halt dahinstehen.
Mhm.
Ich nehme an, dass du diesen Fall
genau
meinst.
Das ist dann problematisch, ist die Zustellung wirksam, ja, kann aber dahingestellt bleiben, weil
dann vielleicht die fehlerhafte, möglicherweise fehlerhafte Zustellung jedenfalls geheilt wäre nach 189 ZBO. Die Heilung tritt ja ein, wenn es einen Zustellungswillen gab, einen generellen Zustellungswillen gab und den tatsächlichen Zugang des Schriftstückes bei dem richtigen Adressat. Und wenn dann der Adressat, der Onkel eben, dann das Schriftstück zwei Tage später bekommen hat, dann dürfte eine Heilung nach 189 eingetreten sein. Und dann kann dahin stehen, ob die Zustellung schon mit der Übergabe an die Nichte wirksam war, weil es jedenfalls zwei Tage später geheilt worden ist.
Ja.
Ex nunc Wirkung übrigens.
Ja, genau. Das sind diese häufigen Fälle, dass man auf einige Zustellprobleme gar nicht eingehen muss, weil am Ende ohnehin Heilung nach 189 ZPO eingetreten ist. So, in dieser Situation, jetzt unser Plan, wenn wir im Urteilsstil eigentlich sind, was machen wir? Mein Vorschlag wäre, zunächst Bearbeitervermerk gucken. Also lässt der für solche Punkte, die nicht entscheidungstragend sind, entweder ein obiter dictum oder ein Hilfsgutachten zu?
Mhm.
Falls ja, würde ich das machen. Und wenn man die Auswahl hat, finde ich obiter dictum besser. Mhm. Aber das ist letztlich eine Geschmacksfrage.
Mhm.
Wenn der Bearbeitervermerk das nicht zulässt an dieser Stelle, aus welchen Gründen auch immer, dann ich persönlich, ich weiß, dass es risikobehafteter ist, aber ich persönlich habe es als Referendar immer so gemacht, dann gehe ich darauf nicht ein, weil sage, es kann dahingestellt bleiben, strikter Urteilsstil, weil ich das einfach als richtiger empfunden habe. Aber wenn man sich vielleicht absichern will gegenüber den Prüferinnen und Prüfer, die zu allen Rechtsfragen etwas wissen wollen.
So hätte ich es gemacht.
Dann zwar Aber-Sätze.
Genau, da kann man sagen, zwar. Wieso? Ich hätte sogar mit dahingestellt gearbeitet. Ich würde sagen, es kann dahinstehen, ob die Zustellung an die Nichte wirksam war, was deshalb problematisch ist, da die.
Ah, du würdest die Frage nur aufwerfen.
Genau, ich würde sie dann aufwerfen und sagen, weil die nur 16 Jahre ist und der erwachsene Familienangehörige im Sinne des Paragraph 178 eine ausreichende sittliche und geistige Reife erfordert, denn jedenfalls ist die Zustellung spätestens 2 Tage später geheilt worden durch den Zugang beim Onkel.
Das ist dann praktisch nochmal eine neue Variante. Die ist ein bisschen abgeschwächter als die 2-Aber, weil bei der 2-Aber-Konstruktion bekennt man ja schon Farbe in diesem Zwar-Teil. Dann würde man sagen, zwar ist die Zustellung zum Beispiel unwirksam nach 178 Absatz 1 Ziffer 1 ZPO, aber Heilung nach 189. Ja, übrigens, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt risikoärmer ist, weil es kann ja auch sein, dass man an Prüferinnen und Prüfer gerät, die eben Anhänger dieser reinen Lehre sind, so wie ich. Ne? Also es ist beides, beides nicht ein.
Da sage ich in meiner AG immer mathematische Wahrscheinlichkeit. Ich halte es für wahrscheinlicher, einen Prüfer oder eine Prüferin zu bekommen, die Lösungskizze oder den Lösungsvermerk halt liest und sieht, ja, dass die Frage ist aufgeworfen worden, wenn sie dann in der Klausur auch besprochen wird, in der gebotenen Kürze ist das in Ordnung, als dass man dann eine Prüferin, einen Prüfer gerät, der so ein Purist ist, dass er sagt, das finde ich nicht mehr praxistauglich und sich traut, muss man auch dazu sagen, das anzustreichen, denn in der Praxis wird das andere ja auch oft verwendet. Deswegen fände ich es als Prüferin oder Prüfer mutiger, das anzustreichen als nicht vertretbar, als es durchgehen zu lassen. Und darum sage ich immer, mathematisch wahrscheinlicher kommt man an einen der anderen Prüfer oder eine andere Prüferin. Und deswegen würde ich empfehlen, es ganz kurz anzusprechen. Aber
ja, dafür spricht auch, das haben wir jetzt in dieser Folge noch gar nicht gesagt, die die Hinweise des Landesjustizprüfungsamtes zu den Klausuren sind in der Regel im Gutachten Stil auch bei Urteilsklausuren formuliert. Das kann dazu führen, dass die Korrektorinnen und Korrektoren so einen Gutachtenstil gerade im Kopf haben, obwohl man eigentlich in der Urteilsklausur ist. Und vielleicht kann man dann manchmal übersehen, dass es auf einige Punkte, die in den Lösungshinweisen angelegt sind, es gar nicht ankommt im Urteil.
Übrigens ist das ja auch die Schwierigkeit, finde ich, können wir mal kurz ansprechen, auf die wir dann stoßen, wenn wir das Klausurentraining zum Beispiel in den Arbeitsgemeinschaften machen. In den Arbeitsgemeinschaften, wenn wir eine Klausur besprechen, so mache ich das zumindest, erstelle ich dann zusammen mit den Referendarinnen und Referendaren eine Lösungskizze.
Ja.
Und dann fangen wir vorne an, Zulässigkeit der Klage, Begründetheit der Klage und dann mache ich erstens, zweitens, drittens, viertens oder römisch, erstens, römisch und so weiter. Und das ist ja nichts anderes als eine gutachterliche Prüfung. Das heißt, beim Erstellen der Lösungskizzen, auch übrigens bei der Klausur, wenn man eine Klausurlösungskizze erstellt, macht man ein Gutachten, eine Gutachtenlösungskizze.
Ja.
Und wenn man die gerade erstellt hat, muss man dann plötzlich den Schalter umlegen und die dann in Urteilsstilform zu Papier bringen. Das ist wirklich eine große Leistung, weil man es nicht im Urteilsstil geprüft hat, sondern man prüft es im Gutachten und muss es dann im Urteilsstil darlegen. Das innerhalb von 5 Stunden, das ist nicht so einfach.
Genau, und das ist auch total logisch, dass wir die Lösungsskizzen im Gutachtenstil machen, weil Gutachtenstil ist ja gerade dieses Ausschwärmen, man robbt sich so an die Lösung heran.
Genau, das Erarbeiten der Lösung.
Genau, man guckt nach links und rechts, aber wenn ich dann die Lösung habe, dann switchen wir um auf den Urteilsstil und sagen, nee, so ist es. Warum? Weil Punkt, Punkt, Punkt. Warum? Weil Punkt, Punkt, Punkt und so weiter und so fort.
Ja. Als Richter oder Richterin ist es etwas einfacher, ne? Da macht man nämlich die Prüfung 2-3 Tage vor der mündlichen Verhandlung. Dann ist die mündliche Verhandlung so eine Zäsur und dann bringt man es zu Papier. Und in der Klausur muss man das alles innerhalb dieser wenigen Stunden machen. Man prüft es gutachterlich und muss es dann plötzlich 10 Minuten später in Urteilsstil zu Papier bringen. Das ist eine Leistung und deswegen finde ich das schon gar nicht so banal.
Nee, ich finde das auch überhaupt nicht banal. Ja, anders als hoffentlich das, was wir jetzt in dieser Folge gesagt haben, dass das nicht so banal gewesen ist.
Ich hoffe es auch. Sonst seid ihr vielleicht gerade gut eingeschlafen.
Ja. Dann jetzt wieder aufwachen, wobei jetzt bringt es auch nichts mehr.
Jetzt kannst du
auch weiter schlafen. Nein, ja, mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht.
Ja,
vielen Dank, lieber Richard. Das waren erstmal so das, was wir loswerden wollten, mal so ganz allgemein zum Thema Urteilsstil. Ich hoffe, dass du, liebe Hörerin, lieber Hörer, es auch lehrreich fandest und vielleicht auch ein wenig unterhaltsam.
Vielleicht auch ein bisschen beruhigend, dass wir zum Beispiel beide eine unterschiedliche Sicht haben dazu, wie puristisch der Urteilsstil sein muss. Und ich glaube, falsch ist nichts.
Genau. Und man kann es auch schaffen, wenn man noch kein Kind hat und noch keine Warum-Phase durch.
Auch wenn es wirklich hilft.
Genau. Dann bleibt uns noch zu sagen, dass hier alle geäußerten Ansichten nur unsere persönlichen Ansichten sind und insbesondere keine offiziellen Standpunkte der Justizprüfungsämter.
Warum?
Und Report ist eine Produktion des Oberlandesgerichts Hamm. Das war's für diese Folge. Ich freue mich dann, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.